Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Und zu Gast bei mir heute der Mann, der sich in der ZDF-Wirtschaftssendung Wieso viele Jahre lang um die Rechte der kleinen Leute gekümmert hat und der jetzt unter die Schriftsteller gegangen ist. Schmerzensgeld. So heißt sein erster Roman und es ist, große Überraschung, ein Wirtschaftskrimi. Herzlich willkommen, Michael Obuczynski.
Hallo, ich freue mich.
Schmerzensgeld, das ist ja rechtlich gesehen eine Art Wiedergutmachung für einen körperlichen und auch seelischen Schaden. Wann in Ihrem Leben haben Sie schon mal gedacht, dafür müsste ich eigentlich Schmerzensgeld bekommen?
Da ich ja mit der Sprache arbeite und da ich es von der Pike auf gelernt hatte, mein Vater hatte eine Druckerei und ich habe da als Setzer gearbeitet, ganz, ganz, ganz lange her. Und da bin ich halt mit der Sprache sehr verwurzelt und ich liebe die deutsche Sprache. Und manchmal denke ich, wenn ich sehe, wie die Sprache malträtiert wird.
Und Schmerzensgeld.
Schmerzensgeld.
Okay. Ja. Die Hauptprotagonisten in Ihrem Roman nennen sich die Gesellschaft für unkonventionelle Maßnahmen. Das ist so eine Art moderne Robin Hood-Bande, die für Gerechtigkeit sorgt. Wären Sie auch gern bei sowas dabei, wenn es das gäbe?
Ich bin ja nicht naiv. Ich weiß, dass eine Gesellschaft, wo man sich selbst Recht schafft, dass das nicht in Ordnung ist. Das endet ja beim Faustrecht. Das weiß ich wohl. Das spreche ich auch in dem Buch an. Das ist das Problem. Aber diese Selbsthilfe, die kennt doch jeder von uns. Hm. Sie werden im Autoverkehr von einem Rüpel geschnitten aufs Übelste.
Und denken, dem steige ich gleich ins Auto.
Ja, genau, genau. Es ist ja gut, dass wir das alle nicht gleich tun. Was wäre denn sonst los? Eben. Aber dieser Gedanke, ich würde dem jetzt gerne den Krotzen rumdrehen, wie man im Hessischen sagt, den hat jeder von uns, den hatte ich auch und deswegen diese Gesellschaft.
In den Verlagen glauben Sie alle, dass Fernsehleute nicht schreiben können, aber denen werde ich es zeigen. Mal gesagt in einem Interview.
Ja, das stimmt.
Also, finden Sie, das ist ein guter Grund, ein Buch zu schreiben?
Das war mein Grund und deswegen ist es ein guter Grund. Aber ich sage Ihnen, wieso ich darauf komme. Ich bin als Reporter zu Pressekonferenzen gekommen, Veranstaltungen, wo andere Kollegen saßen vom Hörfunk und vom Print. Und dann kommen wir vom Fernsehen, die Tür fliegt auf, mein Beleuchter rumpelt da rein und der Kameramann sagt, Platz da, ich muss nach vorne.
Ja.
Und die Kollegen verdrehen die Augen von den Zeitungen
und denken,
sagen,
boah, Fernsehen,
da sind diese Fernsehleute. Nee,
echt.
Und dann lassen sie einen dann hin und wieder auch mit so einem Seitenhieb spüren, ihr kriegt zwar die erste Reihe und ihr macht hier helles Licht, aber mit der Sprache umgehen könnt ihr nicht. Und das habe ich so abgekriegt. Da habe ich gedacht, ich zeig's euch. Ich zeig euch, ich kann 3 Sätze hintereinander störungsfrei schreiben.
Schmerzensgeld, der erste Roman des Wirtschaftsjournalisten Michael Obuczynski. 3 handsignierte Exemplare habe ich hier liegen. Die gibt es nachher noch zu gewinnen. Aber erstmal reden wir hier im HR1 Talk. Ich freue mich drauf.
HR1, genau meins.
Ich würde gerne eine Art Wirtschaftskrimi machen, auch wenn ich dafür noch keinen Abnehmer habe. Man erfährt im Laufe der Jahre so viel, da habe ich eine Fülle von schönen Geschichten, die ich gern behandeln möchte. Das hat unser Talkgast vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt. Und dann hat es aber auch ein paar Jahre gedauert, bis es soweit war. Das Ergebnis heißt Schmerzensgeld und es ist der erste Roman des Wirtschaftsjournalisten und früheren Wieso-Moderators Michael Obuczynski. Herr Obuczynski, es geht in Ihrem Roman um einen kleinen Ganoven, der Auffahrunfälle provoziert und dann abkassiert. Es geht um einen ganz großen Verbrecher, der als Vorstand einer privaten Staatsbank jahrelang seine Kunden ausplündert, skrupellos ausplündert. Heißt das also, Wirtschaftskriminalität ist überall, an jeder Ecke?
Ja, schon. Und es ist auch nicht immer Kriminalität so in dem Sinne, dass das Strafgesetzbuch greift, sondern auch draußen in den Einkaufszonen wird versucht, ihr Geld zu bekommen. Und das ist manchmal so hart an der Grenze. Sie gehen an einem Laden vorbei und da steht 1 Euro für ein Handy. Wer da reingeht und das glaubt, der ist schon verloren. Und wer dann unterschreibt, der unterschreibt, dass er jeden Monat 50 Euro jahrelang ausgeben muss, bis dieses Handy wirklich ihm gehört. Das ist formal völlig in Ordnung, aber ich ärgere mich als Wirtschaftsjournalist, weil ich weiß, es gibt gerade junge Leute, die auf sowas reinfallen, die das unterschreiben und die dann da dranhängen. Das ist nicht kriminell, das ist kurz davor.
Aber fällt in die Kategorie unanständig.
Ja, und das gibt es leider doch sehr oft.
Nun gibt es aber auch noch die Guten, das sind in Ihrer Geschichte, wir haben es schon eben kurz angesprochen, die Gesellschaft für unkonventionelle Maßnahmen, die Mitglieder dort, die solchen Verbrechern das Handwerk legen wollen, mit ungewöhnlichen Methoden, die sich, wir hatten es ja auch schon, auch eben am Rande der Legalität bewegen. Also finden Sie das angemessen, gut?
Na klar, sonst hätte ich ja nicht geschrieben.
Aber nicht im wirklichen Leben, nur im Roman.
Naja,
oder auch im wirklichen Leben.
Nein, das ist ein Roman und da passieren Sachen, die sind ja auch zum Teil übersteigert und grotesk. Das ist ein Krimi. Ich lese ja selbst Krimis schon seit Jahren und ich weiß, was es da alles gibt und wie manchmal auch Polizisten oder Staatsanwälte, wie die manchmal vorgehen in diesen Krimis. Und dann sollte man den Autor fragen, ist das denn legal, was da passiert? Und dann müsste er sagen, nö, das ist ein Krimi.
Aber unterhaltsam.
Genau, darauf habe ich mich auch hinbewegt. Es ist ein Krimi und manchmal ist er jenseits von Regeln, aber der Autor will das mit Absicht, das ist kein Versehen.
Diese Gesellschaft, das ist eine bunte Truppe, muss man sagen. Da ist ein Computerfreak dabei, ein Schreiner, da ist der frühere Polizeibeamte, der den Dienst quittiert hat aus Frust. Dann der Filmproduzent, die Finanzberaterin, der türkische Kaufmannssohn ist dabei. Was ist die Idee dahinter? Dass jeder was beitragen kann?
Ich bin Wirtschaftsjournalist und ich weiß, wenn man ein Produkt macht, dann muss das was Besonderes sein, sonst wird es auf dem Markt nicht wahrgenommen. Also es gibt ganz viele Krimis mit einem Kommissar, hin und wieder auch eine Frau, die ermittelt. Es gibt ganz viele Krimis, in denen es bitterböse zugeht und nicht gelacht werden darf. Es gibt ganz viele Krimis, wo eine Figur herausragend als Ermittler ist. Und dann habe ich gedacht, ich mache es anders. In meinem Krimi darf zum Beispiel gelacht werden. Die Schadenfreude spielt eine wichtige Rolle. Nicht die Gewalt, sondern die Schadenfreude gegenüber den Tätern. Und ich will nicht einen Kommissar, der morgens depressiv aufsteht und erstmal einen trinkt, den gibt's leider ziemlich oft, mich langweilt das manchmal. Und ich wollte eine Gruppe und die sind gut gelaunt, aber sie haben ein Ziel, Gerechtigkeit herzustellen. Und ich wollte etwas anderes machen, nicht nur das Wirtschaftsthema, das ist ja schon ungewöhnlich, sondern ich wollte es auch in der Präsentation anders machen als andere, damit die Leser mal was anderes zu lesen kriegen.
Das ist der erste Fall, wird es noch weitere geben?
Ja, ja, sie reißen mich mit diesem Interview mitten aus dem Schreiben heraus.
Oh! Aber kleine Kreativpausen tun ja auch mal gut.
Nein, nein, ich bin schon dran und ich bewege mich wieder in der Wirtschaftswelt. Stichwort, die deutsche Autoindustrie liefert doch immer wieder gute Vorlagen, wo man was unternehmen kann. Die Immobilienbranche, die Mietpreissteigerungen, da ist so vieles, was man als Autor aufgreifen und verfolgen kann. Da bin ich dran.
Der Wirtschaftsjournalist und Buchautor Michael Opuschinski, heute hier im HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit dem Mann, der im ZDF viele Jahre lang die Verbrauchersendung Wieso moderiert hat und lange Jahre auch der Redaktionsleiter dieser Sendung gewesen ist, Michael Opuschinski. Gerade ist sein erster Roman erschienen, Schmerzensgeld, ein Wirtschaftskrimi, über den wir gerade eben schon ein bisschen gesprochen haben. Und jetzt sprechen wir mal über die Zeit vor dem Bücherschreiben und über die Zeit auch ein bisschen vor Wieso. Sie haben studiert in Frankfurt, Politikwissenschaft.
Ja.
Und dann waren Sie Assistent von Hans Mathöfer, dem SPD-Politiker. Der war 1974 bis 1982 Regierungsmitglied im Kabinett von Helmut Schmidt. Wie kamst du dieser Zusammenarbeit?
Ende der 60er, also in diesem berühmten 68er Jahr und folgende, wurde ich politisiert durch die Studentenbewegung. Ich kam von der Schule, 67 Abitur, Helmholtz-Schule Frankfurt. Und da ging in den Straßen von Frankfurt rings um die Universität ging die Post ab. Und es wurde demonstriert gegen Springer, aber auch gegen das verkrustete System an der Universität. Und da war ich mittendrin. Aber diese Ho Chi Minh-Geschichte, die war mir nicht ganz geheuer. Im Nachhinein muss ich sagen, mit Recht, das war mir zu radikal. Und Ho Chi Minh, aus heutiger Sicht wissen wir das war kein Sympathieträger.
Nee.
Aber die Jusos, die fand ich ganz okay. Und ich bin dann bei den Jungsozialisten eingestiegen, war da aktiv, habe Funktionen übernommen, habe politisch gearbeitet. Und da habe ich irgendwann den Hans Mathöfer gesehen und der hat mich gesehen. Und dann hat er mich gefragt, willst du? Und dann habe ich zugesagt und dann war ich 3 Jahre lang sein Assistent, sein Bundestagsassistent. Also ich habe ihn begleitet bei der politischen Arbeit. Das war gut.
Ist aber Büroarbeit gewesen oder war das auch anders?
Büro, aber auch mitgehen zu Versammlungen vorbereiten, wenn da Bürger sind, die Anliegen haben an den Bundestagsabgeordneten und den Politik, dann hat er gesagt, kümmer du dich darum. Also ich habe dann auch viel mit Leuten zu tun gehabt und hatte die Nähe zu Leuten, die Wünsche an die Politik hatten. Und ich finde, das ist bis heute sehr wichtig, diese Nähe zu haben. Mir hat das gut getan.
Und Politik auch von der anderen Seite eben kennengelernt, als Journalist dann später, aber da eben auch aus der Macherperspektive.
Ja. Aber eins muss ich noch dazu sagen, nach 3 Jahren hat es dann auch gereicht. Also es gab eine Option, das Berufsleben in der Politik zu verbringen. Ich habe dann auch als Pressesprecher der hessischen SPD gearbeitet. Aber irgendwann habe ich gesagt, ich will nicht den Rest meines Lebens in diesem politischen Korsett bleiben, weil natürlich ist man als Hauptamtlicher immer für die SPD und wenn man das nicht ist, dann ist man draußen. Das ist, als ob sie in der katholischen Kirche berufstätig sind. Mhm. Das geht nur, wenn sie katholisch sind. Das wollte ich nicht. Und dann bin ich rausgegangen.
Wenn Sie sich heute die SPD anschauen und diesen rasanten Niedergang, wie geht's Ihnen da?
Schlechtes Thema. Vielleicht eine andere Frage?
Kann ja auch eine Antwort sein. Sie haben mal in diesem Haus hier gearbeitet für den Hessischen Rundfunk. Wie erinnern Sie sich daran?
Ja, aber eigentlich nur von außen als Autor. Ich habe also hier Texte
zugeliefert.
Texte. Und das waren Glossen, politische Glossen, Kabarettreife Stückchen für den Hörfunk auch. Aber das war eine sehr kurze Zeit. Ich kam nur immer her, lieferte meinen Text ab und ging von dann.
War man freundlich zu Ihnen?
Aber absolut, war sehr freundlich.
Na, dann bin ich beruhigt.
Man hat aber die Chance verpasst, mich in die Wirtschaftsredaktion zu holen.
Okay. Ach Quatsch, nein. Was für ein Fehler.
Blödsinn. Also das war Zufall. Ich war hier im Haus ganz kurz und habe aber später einen anderen Weg eingeschlagen. Also das war noch recht heimelig und klein. Und heute ist der Hessische Rundfunk ziemlich groß und modern und ganz gut aufgestellt, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Ja. Ja, klar, das müssen Sie jetzt wieder sagen.
Ich würde es auch sagen. Und dann kam das Jahr 1980 und das war der Beginn Ihrer Zeit beim ZDF. Zunächst im Studio Wiesbaden, dann auf dem Lerchenberg und in der Redaktion von Wieso. Und darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Michael Obuchinski, dem Wirtschaftsjournalisten, der gerade seinen ersten Kriminalroman Schmerzensgeld rausgebracht hat und der einen etwas ungewöhnlichen zweiten Vornamen hat, nämlich Silvester.
Das stimmt.
Wie kamen Ihre Eltern auf Silvester?
Ich bin geboren am 31.12.
Am 31.
Ja, das ist Silvester.
Ach so, da war der Name natürlich klar.
Ja. Also für meine Eltern schon. Ich trage den so vor mich hin. Ich kann das ja auch nicht ändern.
Hätte ja auch sein können, Sie sagen, das war der Schutzheilige unserer Familie und deswegen.
Das kann man nicht sagen. Meine Eltern waren alle eher politisch und links. Und nee. Das war einfach der Tag. Und ich habe manchmal gedacht, gut, dass ich nicht Ostermontag geboren bin oder so. Aber es ist der zweite Name und kaum einer kennt ihn. Wie haben Sie den überhaupt entdeckt?
Ja, gute Recherche.
Also es stimmt, Silvester.
Aber der Rufname Michael ist Ihnen schon lieber, ja?
Ja, der ist mir lieber, ja.
Der Nachname ist auch ein bisschen ungewöhnlich und da habe ich schon gedacht, wenn Silvester vorne weg wäre und Obuchinski hinten dran, dann würden die Leute, glaube ich, jedes Mal fragen, wie schreibt man das bitte?
Ja, natürlich.
Fragen die das auch so?
Beim Nachnamen muss ich oft buchstabieren oder nachhaken. Mein Vater kam aus Polen in den 20er Jahren und ging nach Berlin. Der war gelernter Drucker und Setzer und hat dort bei einer großen Zeitung gearbeitet. Die gab es damals, die Vossische Zeitung, die gibt es nicht mehr. Das war damals ein gutes Blatt, eine seriöse Zeitung. Und er war ganz glücklich in seiner Berliner Zeit. Er war politisch, er war Kommunist. Die Kommunisten waren ziemlich stark damals. Die Drucker waren immer rote, politisch engagierte Leute. Und er hat sich da auch engagiert. Aber dann kam natürlich eine schwere Zeit.
Und weil nun Sonntag ist, gibt es jetzt Wunschmusik von Genesis? Ist das eine Lieblingsband?
Auch. Ja. Genesis höre ich gerne und ich habe einen Titel mir gewünscht, der durchaus eine Beziehung hat zu mir.
Ich wollte gerade sagen, I Can Dance.
Da ist was dran.
I Can Dance von Genesis, jetzt für Michael Obuchinski heute hier im HR1 Talk. Ich finde, wir haben eine echte Verpflichtung als Anwalt des Verbrauchers. Das ist für die Redaktion zwar ganz schön anstrengend, aber wir bieten zum Teil echte Lebenshilfe. Das haben Sie mal in einem Interview gesagt, Michael Obuchinski, heute unser Talkgast hier in HR1. Und Sie haben das gesagt über Wieso. Ja. Diese Sendung gibt es jetzt seit mehr als 30 Jahren im ZDF. 1984 lief die erste Ausgabe. Sie kamen 1986 dazu. Eine Verbrauchersendung im deutschen Fernsehen. Das war damals was ganz Neues. Es gab kein Internet. Es gab da plötzlich ein Format, das sich um Verbraucherthemen gekümmert hat. Da haben Sie wahrscheinlich viel Zuschauerpost bekommen. Was haben die Leute geschrieben?
Ja, und es war in der Tat Post. Es waren Briefe, die man
Post
öffnen
eben,
musste.
Post, liebe Kinder. Ja, das war Post noch so.
Darauf war die Redaktion ganz stolz oder auch die Chefredaktion, die das beschlossen hat. Wir brauchen eine Sendung, die keine Wirtschaftssendung ist, wie es der Wirtschaftsteil in der traditionellen Zeitung ist, sondern eine Verbrauchersendung. Das wird von Wirtschaftsjournalisten bis heute manchmal so ein bisschen von der Seite angesehen. Das ist ja nicht so seriös. Man guckt nicht auf Bilanzen und Erfolgszahlen, sondern man redet über das, was Kunden, Verbraucher, Konsumenten betrifft. Und man setzt sich für die ein. Und in der Post, die Sie angesprochen haben, das waren manchmal Körbe. Die anderen Redaktionen Auslandsjournal, die bekamen 3 Briefe in der Woche und wir bekamen 500. Klar, wir haben den Leuten ja versucht zu helfen, ihnen Rat zu geben. Wie muss man verhandeln bei der Bank, damit man nicht über den Tisch gezogen wird? Was musst du tun, wenn du einen Kredit aufgenommen hast und nicht mehr klarkommst und die Überschuldung droht? Und das hat so viele Leute im Fernsehen angezogen. Die Sendung war damals hoch erfolgreich und die ist es bis heute. Aber es hat Leute auch, die wollten einfach auch persönlichen Rat. Das ist sehr anstrengend, wenn ganz viele Leute ihnen schreiben und Hilfe brauchen. Und die Kolleginnen und Kollegen, die die Redaktion machten und machen, sind bis heute auf der einen Seite Sendungsmacher und auf der anderen Seite müssen die schon immer wieder, das gehört zum Job, auch persönlichen Rat geben, wenn es geht.
Erinnern Sie sich noch an einen Fall, wo Sie sagen, also da konnten wir Gott sei Dank helfen und das war auch wichtig?
Ja, es gab eine Zeit, da haben die Banken zu viel Geld kassiert bei der sogenannten Vorfälligkeitsentschädigung, ein Monsterwort. Das geht darum, wenn jemand eine Hypothek hat und die vorzeitig auslösen will, weil er das Haus verkauft. Und da hat die Bank das Recht, die entgangenen Zinsen zu kassieren. Aber da haben sich die Banken reihenweise durchs ganze Land hindurch verrechnet zu ihren Gunsten. Und das haben wir aufgedeckt und die Verbraucherzentrale hat mitgezogen und darüber haben wir berichtet. Es gab einen Aufschrei der Banken, die uns gerne ans Kreuz genagelt hätten.
Natürlich.
Es ist aber nicht gelungen, deswegen sitze ich noch hier. Und es gab Begeisterung bei den Zuschauern, die betroffen waren. Und dann hat uns zum Beispiel eine Frau geschrieben, ich danke Ihnen, Sie haben mir 12.000 D-Mark, waren das damals, erspart, die die Bank zu viel berechnet hatte. Und sie hat das verbunden mit der Zusendung eines Napfkuchens, der in der Redaktion mit großem Vergnügen vernichtet wurde.
Also das glaube ich wohl. Wie sind denn so die Unternehmen und Verbände und eben auch Banken damit umgegangen, wenn sie kritisch nachgefragt haben, wurden die dann schon nervös?
Ich kenne keine Sendung ringsum im ZDF, die so viele Prozesse zu führen hatte und hat wie Wieso. Wir werden immer wieder angegangen. Wir berichten, schon im Vorfeld der Berichterstattung schreibt ein Anwalt, wenn Sie über meine Firma berichten wollen, werden Sie die Keule des Gesetzes zu spüren bekommen.
Oi.
Also es gibt die Drohung im Vorfeld schon. Dann versuchen Sie ein Interview zu bekommen, das wird abgelehnt. Dann machen Sie den Beitrag, da kommt sofort eine Gegendarstellung. Wir haben zum Glück im ZDF ein sehr gutes Justiziariat und die sind viel beschäftigt mit der Sendung Wieso, um sie zu verteidigen. Und ich bin ganz stolz, dass in den Jahrzehnten, in denen ich dabei war, wir eine Reihe von Prozessen führen mussten, aber keinen verloren haben. Es gab 2-mal Vergleiche und ansonsten haben wir immer gewonnen.
Sie haben die Sendung viele Jahre als Redaktionsleiter betreut, ja. Sie selbst moderiert, ja. Auch bis 2014. Was hat sich verändert in all den Jahren oder hat sich eigentlich nur wenig verändert?
Doch, es hat sich, also über die technische Veränderung will ich gar nicht sprechen, das ist Inside, aber natürlich die Kommunikation mit dem Zuschauer. Als wir anfingen, haben wir per Fax Service verschickt und haben große Disketten gebrannt, die verschickt wurden. Diskette kennt man heute nicht mehr. Und inzwischen kommunizieren wir ausschließlich über das Netz mit den Zuschauern. Die schreiben E-Mails, wir antworten per E-Mail. Und wir haben eine ausführliche Homepage und wir haben Facebook. Und also ich sage das jetzt von heute, obwohl ich jetzt 4,5 Jahre nicht mehr dabei bin. Aber so ist das heute. Die Kommunikation mit den Menschen hat sich absolut verändert. Es gibt kaum noch den Brief, mit Tinte geschrieben in Sütterlin-Schrift. Das habe ich alles erlebt. Da saß ich ratlos davor. Das ist Vergangenheit.
Michael Opoczynski heute hier im HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit Michael Opoczynski, dem Mann, der viele Jahre das Gesicht des ZDF-Verbrauchermagazins Wieso gewesen ist. Und wie jeden Sonntag gibt es auch heute wieder einen Überraschungsgast. Und ich bin gespannt, ob Sie ihn erkennen. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Guten Tag.
Herr Opoczynski, haben Sie vielleicht eine Idee oder soll der Überraschungsgast vielleicht nochmal 2 Sätze sagen dazu,
ja,
woher Sie sich beide kennen?
Ich habe keine Idee.
Lieber Herr Überraschungsgast, woher? Woher kennen Sie Herrn Opoczynski?
Wir kennen uns seit vorigem Jahrhundert, wenn ich mich recht erinnere.
Oh.
Und standen auf verschiedenen Seiten des Schreibtisches oder wie auch immer man das nennen mag.
So, Herr Opoczynski.
Nee, hat nicht geklickert. Nee. Tut mir leid.
Gut, noch einen kleinen Satz.
Ich würde normalerweise auch mit Grüß Gott begrüßen.
Also gut, dann können
wir Bayern.
Ja, wir können es eingrenzen auf Bayern. Ist das richtig?
Ja.
Aber tut mir leid, weiter komme ich nicht. Aber andere Seite des Schreibtisches heißt ja. Unternehmen, oder?
Genau.
Ja, jetzt wollen wir noch mal sagen, vielleicht, dass es mit Fahrzeugen zu tun hat.
Ah.
Ja. Das können wir, glaube ich, sagen. Ja, mit Automobilen.
Ja. Und grüß Gott sagt man nicht in Stuttgart und Ingolstadt ist unwahrscheinlich. Also München.
Ja, wer ist da ansässig?
Aber trotzdem, jetzt brauche ich Hilfe.
Okay, stellen Sie sich kurz vor mit Namen, bitte.
Richard Gaul.
Ah, Herr Gaul, wie schön, Sie zu hören. Früher ich habe Sie ungefähr 20 Jahre nicht gehört gesehen.
Oh, früher mal Sprecher bei BMW, dem Autohersteller. Und die Geschichte, lieber Herr Gaul, die Sie beide verbindet, das ist eine Autogeschichte. Michael Opoczynski wollte eine Langzeitreportage machen.
Genau. Ja. Er hat mich angesprochen, ob wir eine Langzeitreportage mitmachen würden und ihn begleiten lassen, wie ein Auto entwickelt wird. Ich fand als ehemaliger Journalist die Idee sehr gut und war natürlich so naiv zu glauben, dass alle die Idee gut fanden und BMW sagt, noch wie toll, das machen wir.
Herr Gaul, da muss ich Sie gerade mal unterbrechen. Ich habe nicht nur Sie gefragt. Ich habe Mercedes gefragt in Stuttgart und ich habe Volkswagen in Wolfsburg gefragt und Sie. Und Sie waren der Einzige, der sich ernsthaft mit mir unterhalten hat. Die anderen haben alle... Also ich habe es am Telefon nicht sehen können, aber die haben mir einen Vogel gezeigt und haben gesagt, auf die Idee brauchen Sie gar nicht kommen. Niemals wird langfristig die Entwicklung eines Autos von einem Fernsehteam begleitet. Nur Sie, Sie haben sich da eingelassen.
Ich war sozusagen der Filter, denn mir wurde der Vogel bei BMW gezeigt.
Und was haben Sie gemacht, um Ihre Chefs zu überzeugen, Herr Gaul?
Also wenn ich mich dunkel erinnere, haben wir mit unseren Juristen einen Vertrag ausgearbeitet.
Richtig, ja.
Team durfte die Entwicklung begleiten, auch die Fahrten, Fahraufnahmen und so weiter. Aber der Film oder das Material blieb bis zu einem definierten Zeitpunkt bei BMW. Nun muss man dazu sagen, 2 oder 3 Jahre vor Verkaufsstart ein Auto zu veröffentlichen, ist für die Automobilindustrie unglaublich teuer. Der Fotograf kann mit dem Foto, das er da macht, nach wie vor auch in Zeiten von Internet, einige 100.000 Euro verdienen. Und die Automobilfirma, wo eine solche Indiskretion nach außen dringt, verliert einige 100 Millionen, jetzt damals Mark, inzwischen Euro.
Und woher kam dann das Vertrauen in Herrn Opoczynski, dass er das so handeln wird, dass da nichts nach außen dringt, keine Informationen vorzeitig rausgegeben werden?
Naja, das ist der Klassiker. Herr Opoczynski hat mit BMW mehrfach Geschichten gemacht, recherchiert, aber er hat uns immer fair behandelt. Er hat uns nicht geschont, wenn wir Mist gebaut haben, aber er hat nicht draufgehauen. Er hat immer die Grundregel des Journalismus, die andere Seite zu hören. Wenn irgendwas bei uns negativ war, dann hat er uns gefragt und uns die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Also er hat sich im Grunde genommen an die klassischen Regeln von redlichem Qualitätsjournalismus gehalten.
Und am Ende war diese Reportage so erfolgreich, dass sie an 16 internationale Sender verkauft worden ist. Wie war das?
So war das. Die lief mit hoher zweistelliger Quote im ZDF. Titel war Testfahrt mit Tarnkappe. Man sah ein Auto, einen BMW, von der ersten Zeichnung auf dem Papier bis zu den Testfahrten im Death Valley in den USA oder auf Rennstrecken und im Vergleich mit anderen Konkurrenzmarken, was man selten im Fernsehen gesehen hat. Und der Erfolg war groß, die Sendung wurde verkauft weltweit bis zum indischen Fernsehen, das werde ich nie vergessen. Aber der schönste Moment war für mich, als 4 Wochen nach Ausstrahlung meldete sich die Pressestelle von Mercedes-Benz in Stuttgart und sagte, das war ein schöner Film, ob ich nicht Lust hätte, das Gleiche über die S-Klasse zu machen. Und da habe ich gesagt, Kollegen, ich bitte euch, also ist die Frage ernst gemeint, was soll ich das Gleiche nochmal machen? Also die haben es wirklich nicht kapiert bis zum Schluss.
Richard Gaul, der frühere Pressesprecher von BMW, der mit dafür gesorgt hat, dass Michael Opoczynski mit seinem Fernsehteam die Entwicklung eines neuen Automodells verfolgen konnte.
HR1 Talk.
Und mit dem Wirtschaftsjournalisten und Buchautor Michael Opoczynski, der gerade seinen ersten Roman veröffentlicht hat, den Wirtschaftskrimi Schmerzensgeld. Herr Opoczynski, es ist sonntags nach 11. Wo trifft man Sie da normalerweise an, wenn Sie nicht gerade bei mir im Radio sind?
Um die Zeit könnte es sein, dass ich durch einen Kiefernwald laufe, im Versuch, auch im hohen Alter noch beweglich zu bleiben.
Oh, joggen so am Sonntag?
Ja, Samstag und Sonntag, das tut mir sehr gut. Ich bin nicht der Schnellste. Ich merke immer, wenn Leute vorbeilaufen und guten Morgen wünschen, ich bin nicht mehr ganz so. Aber egal, ich mache das mit großem Vergnügen und es geht einerseits ums Körperliche, aber manchmal komme ich auch zurück vom Laufen und dann sind unterwegs so ein paar Probleme gelöst worden. Das tut mir einfach gut. Ich mache das sonntags gerne.
Und was gehört bei Ihnen am Sonntag sonst noch unbedingt dazu?
Ich bin in der Familie der Frühaufsteher und wenn ich zurückkomme, dann regt sich der Rest der Familie und dann bin ich der Frühstücksmacher. Das bin ich auch sehr gerne. Ich bin überhaupt nicht nur Wirtschaftsredakteur, der auf der hohen Ebene schwebt, ist sowieso nicht meine Art, sondern ich bin auch unten. Ich kaufe in der Familie ein. Jeden Samstag bin ich der Einkäufer mit einem großen Zettel. Ich koche hin und wieder. Meine Frau ist die Alltagsköchin.
Oder sind alle nur nachsichtig mit Ihnen oder kochen Sie gut?
Naja, wenn Sie mich fragen, fragen Sie meine Familie. Okay. Also es wird aufgegessen.
Das ist okay, ja, aber Sie dürfen immer wieder kochen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
Und ich bin auch der Frühstücksversorger am Sonntagmorgen. Und dann wird gelesen viel. Wir haben zwei Zeitungen zu Hause und das muss ja aufgearbeitet werden. Aber das ist keine Arbeit, das ist ja großes Vergnügen.
Michael Opoczynski heute zu Gast bei uns hier im HR1-Talk. Und wir beide füllen gleich zusammen den HR1-Fragebogen aus.
Aha, ja. Zusammen?
Ja,
gut,
ich freue mich
dann drauf. Lese ich Ihnen die Fragen vor?
Nein, ich Ihnen.
Ach so, na gut.
Der HR1-Talk heute mit dem Mann, den wir als Moderator und Redaktionsleiter der ZDF-Wirtschaftssendung Wieso kennen. Der Mann, der mal der persönliche Assistent des SPD-Politikers und Ministers Hans Matthöfer gewesen ist und der Mann, der gerne als Korrespondent nach Washington gegangen wäre.
Ja.
Michael Opoczynski, warum gerade dahin?
Also erstens kam der Wunsch, da war ich schon 10 Jahre lang Redaktionsleiter und Moderator der Sendung Wieso und ich hatte das Gefühl, das ist schon eine ziemlich lange Strecke. Und zweitens, in Washington arbeiten mindestens 3 oder 4 Kolleginnen und Kollegen im redaktionellen Bereich. Und ich dachte, da könnte einer davon Ahnung von Wirtschaft haben. Das wäre doch nicht schlecht. Mit dem Wunsch ging ich zum Intendanten und fand, das ist eine plausible Argumentation. Und er sagte, das war damals noch Herr Stolte, interessant, machen Sie mal weiter bei Wieso, ich lege Ihnen was drauf. Und damit war ich draußen. Das heißt, ich bekam eine Gehaltserhöhung und habe den Rest meiner Tage Wieso gemacht.
So, also der Wirtschaftsjournalist hat sich dann fürs Geld entschieden. Ja.
Es gab da nicht viel auszuwählen.
Wir beide füllen jetzt den HR1-Fragebogen aus, gibt auch keine Wahl. Geht los. Ich beginne einen Satz und Sie beenden ihn, ja? Mein schönstes Privileg als Wieso-Moderator war?
Das Privileg ist vielleicht dieses physische in die Maske gehen. Das kennen Sie natürlich beim Hörfunk nicht. Sie sind ja arm dran, das tut mir leid.
Ja, aber wir müssen so gehen, wie wir sind. Ist so.
Wir Fernsehleute gehen in die Maske vor der Sendung und dann lehnt man sich zurück und hat 5 Minuten, wo man
Entspannung,
alles
Entspannung.
Und sich konzentrieren kann auf die Sendung und dann geht's los ins Studio. Das war immer schön.
Das glaube ich. Stolz bin ich auf,
dass ich es geschafft habe, einen Roman zu schreiben. Sachbücher habe ich schon gemacht zu Wirtschaftsfragen, aber ein Roman, das wollte ich immer machen und jetzt ist er da und das ist wie ein Baby.
Ein halbes Pfund Butter kostet.
Nachdem ich Ihnen gesagt habe, dass ich der Samstagseinkäufer bin, was glauben Sie, wen Sie vor sich haben?
Ja, hallo, ich höre.
Also, ich weiß es, Sie können mir glauben.
Jetzt will ich es aber auch wissen. Kaufen Sie die teure Butter oder die billige?
Jetzt kommt's. Also bei Aldi und Lidl im Moment sind wir bei 1,85 bis 1,89. Aber wenn Sie zu Rewe und anderen gehen, also richtigen Supermärkten, dann gehen Sie auch auf 2,40 zu.
Na bitte.
Na also.
Ich hasse es, wenn?
Ich hasse es, wenn die deutsche Sprache malträtiert wird. Ich liebe die deutsche Sprache. Sie hat auch so wunderschöne alte Wörter wie Firlefanz und Papperlapapp, die langsam in der Versenkung verschwinden. Und das ist so eine schöne Sprache. Und wenn ich dann zum Beispiel in der Zeitung Fehler entdecke, sprachliche und orthografische, da sträuben sich mir die letzten verbliebenen Haare.
Och, das sind schon noch ein paar mehr.
Ja, vielen Dank.
Von meinem Sohn habe ich gelernt, dass
man auch in der liegenden Position auf dem Sofa mit dem Laptop auf dem Schoß die interessantesten Uni-Themen lernen kann. Das habe ich nie geglaubt. Ich hätte ihn würgen können. Und er hat gesagt, Papa, guck, Englisch, Betriebswirtschaft, ich lerne gerade. Unglaublich.
Rentner zu sein bedeutet für mich?
Ich sehe mich nicht als Rentner. Ich bin zutiefst empört, wenn an irgendeinem Eingang steht, Rentner kriegen hier Ermäßigung. Ich will die gar nicht. Also ich mache mit großem Vergnügen weiter und zwar nicht aus materieller Not, sondern weil es mir Spaß macht. Das Wort Rentner ist nicht meins.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
Ich möchte einen Abend verbringen mit. Also interessante Frage. Sie sagen nicht einen Tag, das wäre sachlich. Sie sagen nicht eine Nacht, darauf würde ich Ihnen auch gar nicht antworten.
Das würde ich auch nicht fragen.
Ich würde gerne einen Abend verbringen mit Leuten wie Alfred Hitchcock, gibt es nicht mehr, oder Steven Spielberg. Das sind Regisseure, die es genial geschafft haben, den Suspense, die Spannung anzuheizen in ihren Filmen. Von denen kann ich so viel lernen als Krimi-Autor. Mit dem würde ich gerne einen Abend verbringen. Ich würde ein Glas Wein trinken und der müsste reden.
Das ist eine klare Aufgabenteilung. Das Schwierige an der Demokratie ist?
Das Schwierige an der Demokratie? Das Schwierige an der Demokratie ist, dass sie nicht immer einfach ist, dass man sich auf sie einlassen muss. Der Föderalismus in Deutschland mit Bundesstaaten und Bundesländern und der Bundesrepublik als zentraler Staat, das ist oft schwer zu verstehen, manchmal mühsam, es dauert lange, im Parlament wird manchmal nicht so spannend geredet, aber das, was dann rauskommt, ist Kompromiss und Verständnis und Toleranz und die beste Lösung. Aber immer weniger Leute sind bereit, da hinzuhören und hinzusehen. Das ist das Schwierige.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei.
Ich muss mich unbedingt bedanken beim Chefredakteur des ZDF, Klaus Bresser, der gegen mein besseres Wissen gesagt hat, du wirst Wieso-Chef? Echt? Herr Bresser, ist das Ihr Ernst? Jawohl. Aber ich muss doch nicht moderieren. Doch, sagte Bresser, du musst moderieren. Aber habe ich gesagt, ich kann das nicht und ich sehe auch nicht so aus als, Herr Bresser, Sie wissen doch. Nein, hat er gesagt, das war damals so. Redaktionsleitung und Moderation ist eins, das machst du. Da bin ich fast gestorben. Und die erste Sendung als Live-Moderator, die bedurfte eines halbvollen Glases Hennessy. Wenn Sie wissen, was das ist, das Zeug ist hochprozentig.
Ja, und Sie bekamen noch einen geraden Satz raus.
Ich bekam einigermaßen schon. Das war meine erste Moderation, die Leute wussten ja nicht, wie ich reden sollte. Ich bin fast gestorben und dann habe ich mich dran gewöhnt. Und zum Schluss hat es sogar Spaß gemacht. Aber der Dank, Chefredakteur ZDF, Klaus Bresser.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Michael Opoczynski. Und als Dankeschön dafür gibt es einen Musikwunsch von der Mutter aller deutschen Hip-Hop-Bands, den fantastischen Vieren, MFG, mit freundlichen Grüßen.
Yeah. MFG, mit freundlichen Grüßen. Die Welt liegt uns zu Füßen, ey, wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf.
Krieg der Generationen und warum unsere Jugend ihn bald verloren hat. Aussortiert und abkassiert. Alt werden in Deutschland. Das sind die Titel zweier Bücher, die unser heutiger Talkgast geschrieben hat. Michael Opoczynski, Wirtschaftsjournalist und viele Jahre lang Wieso-Moderator im ZDF. Herr Opoczynski, warum ist Alt werden in Deutschland so schwierig?
Also das weiß ich nicht. Ich bin ja nicht der Löser. Als Autor bin ich der Draufzeiger. Da ist ein Problem. Und bei der Recherche zum Beispiel für dieses Abkassiert-Buch bin ich gestoßen auf Altersdiskriminierung auf allen Ebenen.
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Das kommt manchmal höflich daher und scheinbar höflich. Und Sie finden das auch in Stellenanzeigen, wo eine junge Kollegin gewünscht wird. Und wenn sich eine Frau Mitte 40 bewirbt, wird sie, im Zweifelsfall wird ihr nicht gesagt, das Alter ist es, sondern man sagt, ist schon besetzt. Deswegen hat zum Beispiel ein Mann sich beworben auf eine Stelle in einem öffentlichen Betrieb, einem Kommunalbetrieb. Und er hat sich beworben mit seinem Alter, Anfang 50, und dann noch mit einem Jugendfoto und parallel dazu hat so getan, als wäre er Mitte 20. Und er hat eine Einladung zum Gespräch bekommen als Mitte 20-Jähriger und in seinem echten Alter wurde ihm abgesagt. Das war der Beweis. So ist die Einstellung. Die Alten, die fragt man nicht mehr, obwohl sie es können.
Und aber die demografische Entwicklung und auch die Alterspyramide, die stellt sich fast auf den Kopf. Das heißt, es müsste sich ja eigentlich was verändern.
Eigentlich schon. Das ist auch widersprüchlich, weil die Alten sind ja auch Konsumenten. Sie haben zum Teil auch Geld.
Manchmal und kaufkräftig
sind,
eben.
Ja, manchmal sind sie aber auch Bankkunden. Und wenn sie als Bankkunde zum Beispiel mit 70 in die Bank gehen und eine Hypothek wollen, werden sie von vielen Banken weggeschickt. Das lohnt nicht mehr. Wenn Sie einen Konsumentenkredit wollen, heißt es, sorry, die Konditionen gelten für Sie nicht. Es wird nie das Wort Alter gesagt, aber das steht dahinter.
Die Jungen hier, die Alten da und dazwischen der Krieg der Generationen. Wenn man das so konfrontativ angeht, glauben Sie, man versöhnt dann die beiden Lager?
Ich wollte gar nicht versöhnen.
Ach so, ich wollte noch ein bisschen Öl ins Feuer.
Ja, ich wollte drauf zeigen, da ist ein Problem. Zwischen Alt und Jung läuft es nicht ganz gut in Deutschland. Und das ist kein Buch, das sagt, und deswegen müsst ihr das und das und das machen, sondern ich bin ein Autor und das Buch ist in die Richtung geschrieben, da ist ein Problem. Ihr müsst was tun. Es geht ja nur, wenn alle was ändern.
Was wäre denn Ihre Version von einem guten Zusammenleben der Generationen?
Der Henning Scherf in Bremen hat es vorgemacht, indem man gemeinsam lebt. Alt und jung in einem Haus, das heißt nicht in einer WG, das können getrennte Wohnbereiche sein, aber man trifft sich. Es gibt gemeinsame Räume, gemeinsame Gärten. Es können auch Behinderte sein. Also Integration gilt nicht nur für Alt und Jung, sondern auch für Behinderungen jeder Art und Nichtbehinderte. Also ehrlich gesagt, auch der Umgang zwischen Frau und Mann kann noch verbessert werden. Es gibt ja nicht umsonst eine Debatte, die das betrifft. Also ich könnte mir vorstellen, dass man mehr zusammen macht und weniger getrennt und noch weniger gegeneinander. Das Gegeneinander erleben wir viel zu oft in unserer Welt.
Sie selbst sind 69. Also man könnte sagen Rentenalter. Ich habe aber eben schon verstanden, dass Sie sich nicht als Rentner fühlen und empfinden.
Und ich bin auch nicht mehr lange 69, weil mein zweiter Vorname ist Silvester.
Silvester, das heißt, Sie werden jetzt bald 70. Da steht die 7 vor der 0. Wie ist das für Sie, das Altwerden auch inzwischen?
Ich glaube, im Kopf ist es noch okay. Jedenfalls hoffe ich das. Aber körperlich spüre ich das schon. Ich höre schlecht, ich sehe schlecht. Na toll, das ist schon mal echt mühsam zeitweise. Ich spüre es auch so bei bestimmten Bewegungen, dass was zwickt oder zwackt. Und ich war jetzt vor ein paar Wochen bei der Zahnärztin, die stirnrunzelnd in mich reingeguckt hat. Also physisch spürt man das Alter und das kann man sich nicht vorstellen, wenn man jung ist. Das ist ein ganz langsamer Prozess und plötzlich denkt man, ich kriege den Schuh nicht mehr zu. Oder es gibt diesen witzigen Satz, wenn ich schon mal hier unten bin, was kann ich da gleich noch erledigen? Also das erlebe ich und das ist nicht so gut, aber ich versuche das nicht an mich ranzulassen. Das soll mich nicht herabziehen. Ich bin tendenziell eher gut gelaunt.
Der hr1-Talk mit Michael Obuchinski, der gerade seinen ersten Kriminalroman veröffentlicht hat, Schmerzensgeld. 3 handsignierte Exemplare davon habe ich hier und eins davon könnte vielleicht Ihnen gehören, wenn Sie mir folgende Frage beantworten. Für welchen Politiker hat Michael Obuchinski mal als Assistent gearbeitet? 0800 155 4 mal die 1, 0800 155 4 mal die 1, das ist unsere Mitmachnummer, wenn Sie es wissen und bewerben. Um ein solches Buch geht natürlich auch auf hr1.de im Internet. Für welchen Politiker hat Michael Obuchinski mal als Assistent gearbeitet?
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und dem Mann, der, glaube ich, Udo Lindenberg ganz gut findet, Michael Obuchinski, heute zu Gast hier bei uns in HR1. Also ich könnte jetzt ganz viel dazu sagen, warum Udo so toll ist. Wir haben hier in HR1 schon großartige Aktionen gemacht mit ihm. Wir haben die späteste Morningshow der Welt gemacht, weil er ja immer so spät aufsteht, nicht vor 2 Uhr nachmittags. Was mögen Sie an ihm?
Also ich finde ihn als Mensch, einfach so als Typ mit seiner Schnauze, ich sage das mal so, einfach bewundernswert. Der hat die deutsche Sprache im Rock eingeführt. Früher wurde nur Englisch gerockt und er hat es geschafft, dass die deutsche Sprache tauglich wurde, um Rockmusik zu machen. Genial. Dabei ist der Kerl gelernter Schlagzeuger und kein Sänger, aber er hat es geschafft. Und dann finde ich ihn auch politisch ziemlich gut. Ich habe Konzerte mit ihm besucht und habe ihn erlebt, wie er da moderiert und wie er mit seinen Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne umgeht. Der ist einfach ein guter Typ. Und er hat auch, das betrifft jetzt wieder mich und meine Historie, er hat auch diesen, damals als es die DDR noch gab, diesen Finger auf Honecker gezeigt. Ey, Honey, alter Indianer, hat er gesagt.
Ja.
Und das ist doch einfach toll.
Ja, er war furchtlos.
Ja.
Also das muss man wirklich
ein
sagen.
Ein toller Typ.
Und Sie haben sich auch Musik gewünscht, nämlich den legendären Sonderzug nach Pankow, für den er ja dann auch mal eingeladen worden ist. Ne?
Ja,
er durfte dann auch mal hinter den eisernen Vorhang und Honecker auch mal persönlich sagen, dass er das nicht so gut findet mit der Teilung.
Ja, das ist doch bewundernswert.
Also dann steigen wir jetzt mal in den Sonderzug nach Pankow. Hier ist Udo Lindenberg für Michael Obuchinski heute hier im HR1 Talk.
Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin. Ich muss da was klären mit eurem Ober-Indianer. Ich bin ein Jodeltalent und will das spielen mit einer Band. Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker.
Wie kann man der Gerechtigkeit am besten zum Sieg verhelfen? Und sind Polizei und Justizbehörden dieser Aufgabe wirklich gewachsen oder braucht es Menschen, die einen etwas anderen Weg gehen? So wie im neuen Buch von Michael Obuchinski, wo sich die Gesellschaft für unkonventionelle Maßnahmen auf ihre ganz besondere Weise darum kümmert, dass Verbrecher nicht davon kommen, im Kleinen wie im Großen. Viele trauen euch nicht mehr, dass ihr sie beschützen könnt, Herr Obuchinski. Das sagt ein Mitglied der Gesellschaft in Ihrem Roman zu seinem früheren Kollegen von der Polizei. Warum glauben Sie, ist dieses Vertrauen so verloren gegangen?
Vielleicht vorweg, ich finde den Polizeiberuf absolut wichtig und gute Polizisten sind Gold wert. Aber der Polizeiberuf zieht auch Leute an und manchmal denke ich vielleicht zunehmend, die nicht mit den Füßen auf dem Grundgesetz stehen und die vielleicht eher nach rechts tendieren. Und wenn ich dann den Verfassungsschutzchef höre, der etwas nicht erkennen will, was alle anderen gesehen haben, dann denke ich, das scheint ja bis ziemlich weit oben zu gehen mit dieser Unausgewogenheit. Ich bin nicht sicher, ob alle Polizisten immer alle Demonstranten, die für eine gute Sache eintreten, beschützen, wenn dann Rechte kommen und dazwischen gehen wollen. Solche Szenen haben wir schon erlebt, dass da nicht geschützt wurde, obwohl es notwendig wäre. Ich habe gehört von Bewerbern, Azubis bei der Polizei, die rausgegangen sind, weil sie diese Gesänge gegen Schwarze oder gegen Juden nicht mitmachen wollten. Ja, was ist denn das für eine Ausbildung? Also, da mache ich mir Sorgen. Und das gilt gleichermaßen für die Justiz, wenn ich höre, dass manche Richter, Stichwort Clans in Berlin, dass die bestimmte harte Urteile nicht sprechen wollen, weil sie Angst haben, dass bei ihnen dann an der Haustür geklingelt wird. Da mache ich mir Sorgen. Mhm. Um Justiz und um Polizei.
Also auf dem rechten Auge ein bisschen blind und ängstlich.
Teile. Ich will nicht verallgemeinern. Es gibt sehr gute Juristen im Richteramt, bei Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft. Und es gibt hervorragende Polizisten. Aber da ist was in Bewegung, was mir nicht gefällt. Hm.
Die stecken alle unter einer Decke. Das ist auch so ein Gefühl, das Menschen haben, wenn es um Unternehmen, Finanzgeschäfte, Banken und so geht. Sie haben in einem Interview mal das Beispiel der Verbraucherschutzanwälte angeführt, die auch teilweise eine ganz komische Praxis pflegen, nämlich doppelt abzukassieren. Hm. Was ist das?
Ich kenne einen Fall eines Anwalts, der eintritt für Verbraucher angeblich, aber dann doch verhandelt mit der Gegenseite, dem Unternehmen, und sagt, wir könnten das auch friedlich beenden. Wenn es ein Vergleich wäre, wäre es ja okay. Dann ist der Kläger, den er vertritt, bedient, gut bedient. Aber leider hat dieser Anwalt dann auch selbst die Hand aufgehalten. Obwohl er vielleicht, wenn er den Prozess für seinen Mandanten durchgezogen hätte, den Prozess gewonnen hätte. Das nennt man Mandantenverrat. Und darauf bin ich gestoßen und das haben mir Kollegen berichtet. Und den Anwalt gibt es immer noch.
Was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn immer mehr Menschen glauben, dass die da oben sich nur bereichern, sich gegenseitig beschützen, vielleicht auch auf dem einen oder anderen Auge blind sind und sich nicht um die kümmern, die unten stehen auf der sozialen Leiter?
Ich kriege durch Freunde und Bekannte mit, dass ganz viele sich auch um die da unten kümmern und zum Beispiel für Flüchtlinge sorgen oder kranke Menschen oder Menschen, die Betreuung brauchen. Aber es gibt halt eben auch Leute, die resignieren oder die bitter und böse werden und die das dann auch manchmal bei politischen Wahlen in einer Weise ausdrücken, die ich nicht nachvollziehen kann. Da ist ein Unverständnis, eine Ungeduld und manchmal auch eine Wut.
Und was kann Politik tun, um Vertrauen wiederzugewinnen?
Na, ehrlich gesagt, ich mag das Wort die Politik nicht, weil das ist so ein Nebelwort.
Naja, dann sage ich mal die etablierten Parteien, die viel an Vertrauen verloren haben.
Die etablierten Parteien müssten ein Stück dieses Etablierte ablegen. Ich arbeite ja mit Sprache. Als Fernsehmensch und als Autor ist Sprache für mich wichtig. Manchmal erschrecke ich, wenn ich Politiker vor dem Mikrofon sehe, höre. Und die reden so gestellt daher, sie sagen vielleicht was Gutes, aber man hat Schwierigkeiten zu verstehen, was die einem sagen wollen. Die sind auf einer sprachlichen Ebene, die völlig abstrakt ist, anstatt zu sagen, wir sorgen für euch, wir wissen, dass es euch beim Thema Rente schlecht geht, aber wir kümmern uns und ich verspreche euch das und das und das. Stattdessen werden da ganz abstrakte Rentenniveau und Begriffe werden da in den Raum gestellt.
Vielleicht aber, weil sie besonders sachlich sein wollen und das eben nicht ankommt. Offenbar sind es die einfachen Botschaften, die ankommen. Das bedient ja
Das
bedienen andere.
Aber meiner Ansicht nach können die, wie haben Sie gesagt, etablierten Parteien, die können zurückkommen und können Verluste ausgleichen und auch wieder Stärke zeigen, indem sie zu den Leuten gehen und die Nähe suchen und hören, was die reden und antworten, wenn die Fragen haben. Ich halte Sachen wie Minderheitenschutz für wichtig und die Ehe für alle ist durchaus wichtig, aber das darf doch nicht das Hauptaugenmerk von Politik sein, meiner Ansicht nach, sondern daneben gibt es Fragen, die viel mehr Menschen betreffen und die haben das Gefühl, man hat uns vergessen. Ob es ein Gefühl ist oder ob es wirklich so ist, ich weiß es nicht, aber ich bin auch kein Politiker, zum Glück nicht, das wäre nichts für mich gewesen. Die Politiker müssen zu den Leuten und auf sie hören.
Der hr1-Talk heute mit Michael Opotinski, der fast 30 Jahre lang das ZDF-Verbrauchermagazin Wieso betreut hat. Der hr1-Talk heute mit dem Mann, der sich in seiner Zeit als Wieso-Moderator, als Anwalt der kleinen Leute verstanden hat, wenn es um Verbraucherthemen ging. Michael Opotinski, als Sie angefangen haben, da war Wieso noch was ganz Besonderes als Format im Fernsehen. Heute gibt es Internet mit lauter Portalen, wo man recherchieren kann, wo man sich Informationen holen kann. Was bedeutet das denn für die Verbraucherformate heute im Fernsehen?
Fragen Sie mich nach der Arbeit meiner Nachfolger?
Ja.
Das ist gemein. Natürlich braucht es das. Also das Fernsehen ist unter den vielen Medien, die es gibt, immer noch wichtig. Und auch eine Sendung, die für Verbraucher da ist, ist immer noch wichtig. Es gibt viele Leute, die das nehmen und die gerne auf den Bildschirm schauen und gerne anschließend kommunizieren, auch mit der Redaktion. Das ist weiterhin so. Und wenn Sie gefragt haben, nach denen, die die Sendung heute machen, die machen das anders als ich. Und das ist gut so, weil wenn man aufgehört hat, dann kommt eine neue Generation und die machen das anders. Also es funktioniert. Ich trete für die ein.
Sie waren bis 2014 dabei, also bis zu Ihrem 65. Geburtstag. Wie sieht Ihre Arbeitswoche heute aus mit 69? Fast 70.
genau. Stochern Sie nur drin rum. Ich habe mit Absicht mir ein kleines Büro genommen, in einer Bürogemeinschaft mit ganz unterschiedlichen Gewerken. Ein Unternehmensberater, ein Grafiker sitzt neben mir. Und ich gehe zwischen Montag und Donnerstag in dieses Büro und mache die Tür zu und arbeite an meinen Manuskripten. Das ist mir wichtig. Und wenn ich die Tür aufmache, dürfen die anderen reingucken und fragen, wollen wir einen Kaffee trinken. Aber ich konzentriere mich auf meine Arbeit, versuche das Internet zu ignorieren.
Oh.
Das habe ich. Ich habe ein amerikanisches Buch so von einem, die Amerikaner, die schreiben ja Bücher zu allem. Wie baut man ein Haus und wie schreibt man ein Buch? Und da stand drin, wenn du ein Buch schreibst, hat der Autor gesagt, mach das Internet aus. Und da hat er recht, sonst wird man abgelenkt. Also Internet aus, Word anschalten und schreiben. Und das mache ich 4 Tage in der Woche hochkonzentriert.
Also ich höre schon, Sie sind immer noch aktiv als Buchautor jetzt und als Moderator sowieso, Sachbücher eben und inzwischen auch unter die Romanschriftsteller gegangen. Was ist Ihr Projekt gerade eben?
Ich bin auf Seite 170, der Nachfolge von Schmerzensgeld. Und ich muss mich ranhalten, weil ich soll das bis Ende des Jahres dem Verlag abliefern.
Am Ende unseres Talks ist es üblich, lieber Herr Obuchinski, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, ein Gedicht sein, eine Lebensweisheit, das kann es Ihnen überlassen.
Das ist ja eklig. Ich kann auswendig ganz wenig. Das ist ganz schlecht. Aber auswendig. Es soll sich reimen.
Muss nicht. Es kann auch nur ein Motto sein. Also
jetzt bin ich schon auf
Lebensweisheit Ihrer Großmutter, ich weiß es nicht.
Achtung, eine Sekunde denken. Der Dichter geht durch einen dunklen Park und sieht da was, was ihn fasziniert. Und als er dann nachts zurückkommt, ist das immer noch da. Und jetzt reimt sich. Ich gab ihm einen kleinen Stips, da war es aus Gips. Ist das nicht toll?
Das ist großartig.
Ich hätte gerne 4, 5 Strophen aufgesagt, aber wir haben die Zeit nicht mehr.
Michael Obuchinski, es war mir eine Freude. Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören, als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni und ich wünsche uns allen einen schönen Sonntag.
hr1, genau meins.